Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Wir sind in der Staffel, wo wir uns dem zuwenden, was nach oder mit oder als Erbe des Christentums kommt. Und wir haben letzte Woche angefangen mit dem Begriff Evolution. Wir haben da erklärt, es geht uns nicht um die Evolutionstheorie kontra Schöpfungsglaube oder irgend sowas, sondern eigentlich, Manu, geht es uns um den Evolutionismus.
Ja. Um diesen Gedanken oder um diese Entwicklung, dass die Einsichten in die Evolutionstheorie, in die biologische Entstehung der Arten und auch der menschlichen Art und dann auch im Kontext dieses auch, ich sage jetzt mal, nachaufklärerischen Fortschrittsoptimismus, dass dieser Entwicklungsgedanke auf alle Lebensbereiche und Wissenschaftsbereiche, auf die Religion und vieles anderes übergreift und man eigentlich dass sich der Evolutionsgedanke zu einer regelrechten Weltsicht verdichtet dann.
Genau, und wirklich auch, ich sage mal so, in der Alltagssprache, im Alltagsbewusstsein angekommen ist.
Ja.
Und jetzt haben wir das letzte Mal sehr viel über verschiedene Geschichtsbilder, Vorstellungen von Geschichte an sich gesprochen, die dahinter liegen können, und haben dann aber in Aussicht gestellt, dass wir jetzt in dieser zweiten Folge in der Gegenwart ankommen wollen, also nicht nur in der Gegenwart der Geschichte, sondern in der Gegenwart einer wirkmächtigen Theorie und Bewegung, die direkt anschließt an diesen Evolutionismus im Denken über den Menschen und die Welt. Das heißt, wir sprechen heute über den Transhumanismus. Und Transhumanismus kann ja eigentlich Verschiedenes bedeuten. Einmal sind wir ganz in der Nähe unserer KI-Debatte, die wir schon geführt haben.
Ja, da werden wir vielleicht auch nochmal drauf zurückkommen, genau, weil da gibt es Überschneidungen.
Ja, das wäre quasi die Transzendierung des Humanen. Kennen alle, die gerne griechische Metaphysik gemacht haben. Der Körper ist quasi das Gefängnis eines Geistes, einer Seele, den es zu überwinden gibt. Der ist sterblich, das lässt sich nicht ändern, aber wir können das Bewusstsein sozusagen hochladen, also Mind Uploading, und den Körper damit überwinden und das heißt zu einer Unsterblichkeit auch des Menschen kommen. Und zu einer Unabhängigkeit von körperlich determinierten Daseinsformen.
Ja, genau. Das ist eigentlich so die, man könnte sagen, die radikale Variante des Transhumanismus, wo eben das Trans wirklich für die Transzendierung des Humanen, die Transzendierung des Menschen, die Selbstentgrenzung des Menschen steht, wo am Schluss in den natürlich futuristischen, auch wirklich Science-Fiction-Visionen vieler Transhumanisten dann dieses hochgeladene Bewusstsein steht, das entkörperlicht ist und das dann eben entschränkt ist auch und nicht mehr unter diesen kleinlichen Lokalitäten und Partikularitäten des Menschen leidet, sondern eben überall zugleich sein kann und so weiter. Oder auch, man könnte das dann weiterdenken, ganz verschiedene Formen annehmen kann. Also da gab es einen, wie hieß der noch, ein japanischer Transhumanist, der zum Beispiel davon träumt, dass man dann eben das menschliche Bewusstsein zum Beispiel auch in Autos übersetzen kann und Menschen dann autoförmige Körperverkörperlichungen haben und so weiter. Also da ist in der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wenn man die Prämisse mal gekauft hat, dass das, was den Menschen wirklich ausmacht, eigentlich in Datensätzen und Netzwerken besteht, die man auch körperlos transferieren kann oder so.
Und damit hätten wir eigentlich einen Theoriebaustein, der nicht nur beanspruchen könnte, nach dem Christentum zu stehen, sondern eigentlich sogar nach dem Menschen. Und das heißt, da wären wir eigentlich schon einen Schritt weiter, oder? Also was ist das Nächste, was auf den Menschen folgt? Eben die Transzendierung, die Überschreitung des Humanen, das Übermenschliche, wenn man so will, der Geist in Reinform für sich genommen, der dann unterschiedliche Kommunikationskanäle und Tools nutzen kann.
Genau.
Aber es gibt ja auch die viel handfestere, lebensnahere Form.
Genau, also man kann auch ein bisschen kleinere Brötchen backen als Transhumanist.
Da geht man in die Robotik.
Zum Beispiel, genau. Und da könnte man sagen, das Trans steht hier nicht für Transzendierung des Humanen, sondern für Transformation des Humanen. Also man hat übrigens auch unterschieden, die Begrifflichkeiten sind nicht so festgezurrt. Also es ist ein ziemliches Durcheinander im Diskurs dort, aber man hat auch unterschieden zwischen einem postbiologischen Transhumanismus, also die Transzendierung des Humanen, wo man das Biologische hinter sich lässt, der reine menschliche Geist bleibt übrig, postbiologisch, und einem biologischen Transhumanismus. Da bleibt der Mensch in seinem Körper, aber er erweitert seinen Körper, seine Fähigkeiten, seine Möglichkeiten. Er führt sich über seine Begrenzungen hinaus. Da ist dann die Rede von Cyborgs. Da geht's dann eben um dieses Brain-Computer-Interface, BCI, mit dessen Hilfe man eben das menschliche Hirn verbinden kann mit, und da kommt dann die KI wieder ins Spiel, mit KI-Technologie, mit Algorithmen, die den Menschen das Denken erleichtern, die auch dann bis in physiologische Prozesse mit eingreifen und zum Beispiel seine Müdigkeit überwinden oder irgendwelche Endorphine ausschütten und so weiter. Cyborgs auch mit Gliedmaßen, die dann ersetzt werden durch sehr viel leistungsfähigere technische Tools. Da kann man dann plötzlich irgendwie sein Auto selbst aus der Parklücke heben oder was auch immer, oder viel schneller rennen, als man mit menschlichen Beinen rennen könnte.
Haben wir zum Beispiel bei den Paralympics schon.
Mhm.
100 Meter Lauf ist bei den Paralympics schneller als bei den üblichen Olympischen Spielen.
Das ist krass. Und weil das ist schon, also ich würde sagen, dieses Mind-Uploading und so, dieser wirklich transzendierende, dieser postbiologische Transhumanismus, das ist doch realistischerweise noch in ziemlich weiter Ferne, wenn das überhaupt, und da können wir drüber diskutieren, wenn das überhaupt je möglich sein wird.
Aber lass uns doch da ganz kurz bleiben, weil ich finde das schon spannend, weil ich nämlich, also nicht, weil ich
das führt jetzt uns aber sage, jetzt
lieber Manu, ich kenne die technischen Details so gut, dass ich das beantworten kann, sondern weil ich sage, das erinnert doch an ganz viele Philosophie-Debatten aus der Geistesgeschichte,
ja,
die zu diesem Leib-Seele-Dualismus schon geführt worden sind.
Ja.
Also Wir kennen das stark von Paulus, der zwischen dem Katasarx, also gemäß dem Fleisch, und Katapneuma, also gemäß dem Geist, unterscheidet, wenn es um die Lebensform geht. Wir kennen es ganz stark bei Augustinus, die Frage nach dem Sitz der Sünde, also wie pflanzt sich quasi die Sünde fort. Naja, das ist die Erbsünde, und das passiert auch über das Fleisch, oder?
Das leibliche Begehren.
Begehren. Wir könnten jetzt ganz viele Stationen weiterführen. Descartes, natürlich, der ganz, ganz wichtig ist dafür. Ich will jetzt kein Name-Dropping machen. Es geht mir nur darum, immer wieder wird verhandelt, in welchem Verhältnis der menschliche Leib zu der Seele oder zu dem Geist steht.
Ja.
Und das, was hier eine Grundvoraussetzung wäre, und dann gehen wir wirklich gleich weiter, versprochen, wäre, dass es so etwas gibt wie geistliches Empfinden und Prozessieren, was nicht an einen Leib und die Erfahrung eines Leibs gebunden ist.
Ja.
Das meine ich nur.
Genau.
Also der große philosophiegeschichtliche Einwand, der überwunden werden müsste, damit das Realität werden kann, was wir hier mit Transzendierung des Humanen beschrieben haben, wäre eine komplette Unabhängigkeit von allem biologischen des Geistes oder der Seele.
Ja, genau. Also das ist eine interessante Frage, und wir kommen hier in philosophische und in theologische Gefilde. Ist aber auch nicht schlecht, weil wir auch Rückmeldungen erhalten haben aus der letzten Folge, dass Leute die theologischen Dimensionen ein bisschen vermisst haben. Also lass mich hier nochmal ein Statement machen, dass ich überhaupt an den Grundvoraussetzungen, an den Prämissen dieses postbiologischen Transhumanismus fundamentale Anfragen habe, dass ich das gar nicht mit einkaufe, weil ich der Überzeugung bin, dass es keine menschliche Existenz, kein menschliches Personsein, auch kein menschliches Selbstbewusstsein ohne Verkörperung geben kann und dass ich das sogar theologisch durchhalten würde. Also das ist ja auch interessant, dass man in den Endzeithoffnungen und Vorstellungen, in den Vollendungsvorstellungen des Christentums ganz oft, und das ist tief auch in der heutigen Christenheit immer wieder verankert, diese Idee hat, irgendwann eben, dann wird man beerdigt, Asche zu Asche, Staub zu Staub, der Leib zerfällt und die Seele, der Geist, das Bewusstsein lebt dann fort und führt dann in der Hoffnung vieler Christen irgendwo ein Eigenleben in der Gegenwart Gottes und wird dann transformiert in diese neue Welt, in den Himmel, in der wir dann die Körperlichkeit endgültig hinter uns lassen. Und das ist eben eine Vorstellung, die ich absolut nicht teile. Ich glaube nicht an irgendein Fortleben des Menschen jenseits der Körperlichkeit. Also wenn schon, würde ich sagen, auch bei Paulus, die Hoffnung ist nicht auf eine Befreiung, Erlösung vom Leib, sondern eine Erlösung des Leibes. Also eine transformierte Art der Leiblichkeit, eine andere Form der Körperlichkeit. Das kann ich mir noch halbwegs denken, dass die Zukunft des Menschen in einer vollendeten Schöpfung irgendwo Begrenzungen der gefallenen Schöpfung hinter sich lässt, aber nicht die Geschöpflichkeit an sich, nicht die Leiblichkeit an sich. Also ich halte auch christlicherseits die Vorstellung eines menschlichen Selbstbewusstseins und einer menschlichen Fortexistenz jenseits des Körpers halte ich für einen Rohrkrepierer. Da glaube ich nicht dran und transhumanistisch, postbiologisch schon gar nicht. Also das, es ist, also wenn man dein Bewusstsein auf eine Festplatte hoch oder in eine Cloud hochladen kann und ich mit dir dann chatten kann und es gibt dich körperlich nicht mehr, chatte ich dann noch mit dem Stefan? Und das würde ich einfach bezweifeln.
Und das ist genau der entscheidende Punkt, wo ich sagen würde, da unterscheidet sich dann eben das, was ich mit Identität meine, mit dem, was Identität vorgaukeln könnte.
Ja.
Und zwar kann man sich ja vorstellen, wir würden jetzt ganz viele Manu Schmid Datensätze labeln und sagen, das sind die Aussagen, die Manu macht. So blickt er rein, wenn er das sagt. So schaut er aus nach 4 Stunden Schlaf etc. Das könnten wir alles machen und wir könnten eine KI trainieren damit, rein potenziell.
Genau.
Nur was fehlen würde, wäre, dass dieser Manu eine Entwicklung hätte, die sich mit neuen sinnlichen Daten irgendwie füllt und die was damit macht.
Ja.
Und was solche sinnlichen Erfahrungen mit uns machen können und wie prägend sie sind, das wissen wir alle. Wenn wir beispielsweise einen Unfall hatten, einen Bungee-Jumping-Sprung gemacht haben, einen Jetlag haben nach einem Flug, mit einem Kater aufwachen am Morgen etc. Das sind Dinge, die sind so prägend, dass ich selbst für meine Identität nicht sagen könnte, dass es die gibt ohne meinen Körper.
Ja, und selbst, weißt du, selbst wenn man jetzt eine allüberwachende, ist ja auch eine Gruselvorstellung, aber wenn man jetzt mich in einer Art und Weise überwachen könnte und multisensorisch alles aufzeichnen könnte, dass wirklich all diese Erfahrungen irgendwo abgespeichert werden in Daten und die KI mich praktisch perfekt emulieren könnte, selbst dann glaube ich nicht daran, dass wenn ich sterbe oder mein Körper zerfällt, dass dann in der KI und in diesem Datensatz wirklich ich überlebe, wirklich ich, selbst wenn, ja, genau, wenn du dann mit mir dich unterhalten könntest und du würdest meinen Humor wiedererkennen,
ja, ja,
und du würdest, ja, das ist er, der Manuel, genau,
der
mit
Manu,
seinen Stärken und Schwächen, ja, genau, da hat er sie, da, keine Ahnung, du würdest mich wiedererkennen, dann wäre das zwar vielleicht ein ganz, ganz schönes Tool, mit dem man auch Trauer und Trennungsschmerz vielleicht ein bisschen abfedern könnte und so, aber es wäre halt einfach nicht der Manuel, es ist nach also meinem Verständnis.
Ich gehe so weit, sogar wenn es für mich der Manuel wäre, wäre es für Manuel nicht mehr der Manuel. Oder?
Ja.
Also nehmen wir jetzt mal an, wir könnten das Ganze sogar noch viel geiler machen. Wir könnten Klon von dir herstellen.
Ah ja,
Oder? Und dieser Klon, der würde sich gleich bewegen, der würde gleich altern, aber er würde halt nicht sterben. Er würde dann irgendwann so Manu mit 45 bleiben. Mhm. Dann wüsstest du doch, dass das nicht du bist. Mhm. Also du würdest nicht sagen, das bin ich. Würdest dich dem vielleicht sehr verbunden fühlen. Es wäre vielleicht dein bester Freund oder dein schlimmster Feind, ich weiß es nicht, aber du wüsstest, dass das nicht du bist.
Aber du meinst jetzt ein Klon, der quasi mit mir zusammen existiert.
Ja.
Ja. Ja. Weil wenn ich quasi sterben würde und man würde mich durch einen Klon ersetzen, dann gäbe es gar kein Ich mehr, also dann könnte ich...
Auch wenn er dein Bewusstsein kopiert,
ja, gekriegt, ja, genau, hätte,
das meine ich, oder? Mhm. Und das, was für mich quasi das stärkste Argument ist, um zu sagen, das mit der Identität geht nicht auf, ist ein wesentlicher Antrieb zu leben, ist ja die sichere Gewissheit, dass wir sterben werden.
Ja.
Das könnte ja ein Transzendierungs quasi Tool des Humanen gar nicht empfinden.
Ja. Ja.
Weil es wäre ja dann nicht mehr auf biologische Prozesse angewiesen. Also macht der Sinn, Leben und Tod überhaupt keinen Sinn mehr. Also das spielt keine Rolle mehr.
Ja, und ich glaube, das rührt natürlich an ganz, ganz tiefe, auch theologische Überzeugungen, die sich mir erschlossen haben im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte und die ich auch nicht einfach aufzugeben bereit bin und die auch damit zusammenhängen, dass die Würde und die Besonderheit des Menschen eben wirklich in seiner Verkörperlichung auch liegt oder dass ich nicht nur einen Körper habe, sondern auch ein Körper bin,
ja,
dass ich man hat ja auch die Unterscheidung zwischen Leib und Körper getroffen, um das zu veranschaulichen, muss man nicht unbedingt, aber ich würde einfach diese ganze Vorstellung, mit der ich übrigens auch aufgewachsen bin, in meiner christlichen Sozialisierung, so, du bist eine Seele, du bist ein Geist und du hast einen Körper, wie wenn der Körper mir, meiner Identität, meiner Person irgendwie äußerlich bliebe. Mhm. Und das kaufe ich einfach nicht mehr. Das ist, und ich glaube auch,
das hat bei mir übrigens ganz viel mit dem Beten zu tun.
Ah, ja.
Oder? Also, wenn dich einfach so aufs Bett legst und Sätze formulierst. Lieber Gott, danke für den schönen Tag. Ich hoffe, dass ich morgen wieder einen schönen Tag habe. Weißt du, so?
Ja.
Dann kann man das vielleicht wirklich denken, dass es einen Geist gibt, der jetzt spricht und der was mit Gott zu tun hat und immer zu tun haben wird. Aber sobald du still wirst und dich zum Beispiel auf deinen Atem konzentrierst und merkst, was in deinem Körper alles passiert, wenn du so betest, dann merkst du, dass es diese Art von Beten gar nicht geht ohne Körper.
Ja.
Und dass die Kommunikation etwas ist, was durch den ganzen Körper geht. Also ich meine, Lila vom RefLab weiß das ja alles viel besser, oder?
Ja.
Die hat schon oft darüber gesprochen, aber das ist doch wirklich eine Urerfahrung, die man macht beim Beten, dass das durch den ganzen Magen und die Füße und den Kopf geht.
Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, auch in den Grundfesten des christlichen Glaubens tief verankert. Das ist der Grund oder ein Grund, warum wir Abendmahl feiern.
Ja,
warum wir trinken etwas, wir essen etwas, wir taufen Menschen im kalten oder warmen Wasser. Das ist die Verkörperlichung. Und ich glaube, ich bin da kein Experte, aber die ganze Philosophy of Mind, die ganze Bewusstseinsphilosophie, die in den letzten Jahren nochmal Fahrt aufgenommen hat, ist, glaube ich, längst an diesem Punkt angekommen. Oder ich glaube, das ist weitgehend Konsens, dass es eben Bewusstsein nur verkörperlicht gibt und dass man das nicht loslösen kann.
Dessert.
Genau.
Sagen, jetzt, nachdem wir fast 20 Minuten über das gesprochen haben, was wir für nicht wahrscheinlich und nicht zielführend halten,
ist es.
Lass uns doch mal über das sprechen, wo wir sagen würden, okay. Das ist so der nächste Schritt, den Evolutionismus in unserer Kultur genommen hat, nämlich die Transformation des Humanen.
Ja, und das ist wirklich, würde ich sagen, das ist auch viel realistischer, dass wir in die Richtung gehen. Das ist auch teilweise schon verwirklicht. Also in der technischen, medizinischen Forschung, da gibt es schon ganz viele Versuche, die mehr oder weniger etabliert oder erfolgreich sind. Zum Beispiel elektronische Gehirnimplantate, herzustellen, die neuronale Prozesse überwachen und zum Beispiel neuronale Krankheiten detektieren und auch verhindern oder behandeln könnten, wie Parkinson, Herztransplantationen mit Roboterherzen, 3D-Druck von Organen und Gliedmaßen. Das sind alles Dinge, die in eine Richtung zeigen. Und da ist ja, sind jetzt nicht einfach Zukunftsvisionen. Da gibt es wirklich Forschungen, da sind Anstrengungen im Gange, da sind Versuche gemacht worden, teilweise auch erfolgreich, die in diese Richtung zeigen. Man könnte natürlich jetzt hier nochmal unterscheiden und sagen, ja, aber Moment, das sind ja, was ich jetzt genannt habe, das sind doch alles noch medizinische Unternehmungen, die versuchen, Defizite zu überwinden oder, ich sage jetzt mal, funktionale Einschränkungen des Menschen, Menschen, die krank sind, Menschen, denen Gliedmaßen fehlen, diese zurückzugeben, also einen voll funktionsfähigen Menschen wiederherzustellen. Und die Transhumanisten, auch im Sinne der Transformation des Humanen, die wollen da ja deutlich darüber hinausgehen. Die wollen nicht nur Möglichkeiten finden, Krankheiten zu überwinden oder irgendwie Deformationen oder fehlende Gliedmaßen zurückzugeben, sondern die wollen die Funktionen des Menschen, sein normales, in Anführungs- und Schlusszeichen, Gehirn, seine normalen Fähigkeiten der Gliedmaßen übersteigen.
Ja, oder und das wichtige Stichwort hast du eigentlich genannt, also das Defizit oder das, was als Grenze wahrgenommen wird. Das gibt's natürlich irgendwo auch in einem medizinischen Sinn, aber ich kann ja sagen, naja, also ich erfahre mich selbst als sehr defizitär, weil ich meinen Kleinwagen nicht selbst hochheben und einparken kann, sondern dazu immer mich ins Auto setzen muss und steuern muss, oder? Und dann könnte man sagen, naja, könnte man so eine Beschränkung nicht mechanisch zum Beispiel beheben? Und dann ist man ziemlich schnell so bei einer Verschmelzung von biologischem Körper und Robotik. Das, was du mit dem Gehirn gesagt hast, dass man da die Chance hat, gegen Parkinson zu wirken. Man könnte natürlich eine ähnliche Technologie dazu verwenden, um deutlich weniger Schlaf zu brauchen.
Ja. Oder grundsätzlich nichts mehr zu vergessen, dass man nicht nur irgendwie Demenz überwindet zum Beispiel, sondern dass man das Ganze so konstruiert, dass mir eigentlich alles, dass ich ein Buch lese und mich einfach an jeden Satz erinnern kann. Das würde ich durchaus als praktisch
erzählen. Also eigentlich sprechen wir bei dieser Art von Transformation des Humanen über eine Art von Self-Enhancement mit einem richtig, richtig guten Zauberkasten.
Ja, und das ist vielleicht, um das nochmal einzuspielen und den Zusammenhang zur letzten Folge auch herzustellen, das ist im Transhumanismus auf weiten Strecken wirklich unter Berufung auf diese ideologisch gefasste Evolutionsidee. Also das ist wirklich die Idee, dass der Mensch quasi die nächste Stufe seiner Evolution erreicht. Es gibt einen transhumanistischen Philosophen, der schon 1989, der nennt sich witzigerweise FM 2030, der Typ. Der ist ein iranisch-amerikanischer Futurist. Der hat auch einen normalen Namen, sag ich jetzt mal, aber der hat sich umgekauft in FM 2030 und er schreibt, Transhumane sind die erste Manifestation einer neuen Art von evolutionärem Wesen. Sie ähneln darin den ersten Hominiden, die vor vielen Millionen Jahren die Bäume verließen und begannen, sich umzuschauen. Also er verwurzelt diese futuristische Idee des Transhumanismus ganz klar in diesem Evolutionsgedanken und sagt, die Transhumanisten, das sind jetzt wie die ersten Menschenaffen, die von den Bäumen stiegen und sich umschauen und quasi eine neue Ära einläuten, so schauen sich jetzt die Transhumanisten um und steigen die von den sprichwörtlichen Bäumen und führen die Menschheit in eine neue Evolutionsstufe. So, das ist der Zusammenhang.
Ich habe so einen Artikel von Inge Schuster gefunden, die versucht, einen Überblick zu geben über diese transhumanistischen Strömungen, aber auch über das, was sie verbindet.
Ja.
Und sie hält da drei Punkte fest, so als Kernanliegen transhumanistischer Unternehmungen. Und das eine ist, wir wollen erreichen, eine höchstmögliche Intelligenz, dann eine höchstmögliche Lebensdauer und ein größtmögliches Wohlbefinden.
Ja.
Dann ist mal hilfreich, um zu sehen, was sind eigentlich die Bereiche, in denen hier enhanced werden soll.
Ja.
Und sie selbst, deswegen bin ich auf den Artikel überhaupt gestoßen, oder, beschreibt dann eigentlich Transhumanismus als eine auf Evolution und die Idee der Evolution basierende Technik der Selbstübersteigung des Menschen, der sich darin aber als Prozess der Evolution selbst begreift. Also das finde ich ganz spannend, oder? Und wenn wir uns jetzt das mal anschauen, na ja, also eine höchstmögliche Intelligenz, eine höchstmögliche Lebensdauer und größtmögliches Wohlbefinden, will ich jetzt mal so auf den ersten Blick sagen, bin ich nicht schlecht.
Schwer dagegen zu sein, ja, irgendwie.
Ja. Dahinter steckt ja eigentlich die alte Idee, also wir kennen das schon aus der Antike, aber so richtig auf den Begriff gebracht hat das dann Arnold Gehlen, der vom Menschen als Mängelwesen gesprochen hat. Hat das aber nicht böse gemeint, also es war nicht dermaßen kritisch. Ich glaube 1940 hat er das gesagt. Der wollte jetzt quasi nicht sagen, ja, er muss jetzt ein Supermensch werden, sondern er hat quasi gesagt, na ja, also wir als Spezies sind eigentlich physisch vielen anderen Spezien unterlegen, aber was wir haben, ist eigentlich eine Ersatznatur oder in seinem Begriff eine zweite Natur, die wir ausgeprägt haben, und das ist die Kultur.
Ja.
Und er vergleicht das dann quasi damit, dass er sagt, wie der Prometheus das Feuer gebracht hat, hat der Mensch sich die Kultur gegeben als eine zweite Natur, die ihn wahnsinnig überlebensfähig und stark macht, auch gegenüber anderen Spezies.
Ja, und absolut konkurrenzlos anpassungsfähig. Ja. Also es gibt mit Abstand kein anderes Geschöpf, kein anderes Wesen auf diesem Planeten, das sowohl in der Arktis als auch in der sengenden Sahara-Wüste leben kann und das eben dank kultureller Errungenschaften, dank Heizungen und Klimaanlagen, dank Gebäuden und so weiter, in die er sich zurückziehen kann, dank fließendem Wasser, pipapo, also die ganze Kultur, die da als zweite Natur aufsitzt, die macht den Menschen zum höchst anpassungsfähigsten Tier überhaupt und
nach der Katze. Weil die Katze hat es nochmal geschafft, dass wir ihre Anpassungsfähigkeit freiwillig erhöhen.
Ja, die Katze, die sitzt einfach als Parasit quasi auf dem Menschen auf, oder? Das ist.
Ich glaube, die beherrschen die Welt wirklich.
Ja,
also die stehen an der Spitze der Evolution.
Okay, gut. Aber ich will nur nochmal erinnern, als alter Katzenhasser will ich das jetzt nicht vertiefen, aber ich will nochmal erinnern an die letzte Folge, in der wir über den Grundgedanken auch biologischer Evolution gesprochen haben und dieses Diktum Survival of the Fittest eben Wert darauf gelegt haben, dass man das nicht einfach als Überleben des Stärkeren deutet, sondern Überleben des Angepassteren, desjenigen, der sich seinen Lebensumständen auch im Verbund mit anderen seiner Art am besten anpassen kann. Mhm. Und da ist der Mensch einfach unschlagbar. Ja.
Ja. Und aber was ich jetzt so ganz, ganz scherzhaft gesagt habe mit der Katze, gibt's ja bei Yuval Noam Harari als echte These, die ich wirklich clever finde, wenn er über, ich glaube, Mais spricht. Und sagt, naja, die eigentliche Art, die es geschafft hat, sich wieder alle Bedingungen über die ganze Welt zu verbreiten, ist eigentlich der Mais.
Der Mais?
Ja.
Okay.
Oder? Weil er es geschafft hat, dass wir Menschen riesigen Aufwand betreiben, dass er wachsen und gedeihen kann, ihn genetisch optimieren und dafür sorgen, dass er perfekte Umgebung hat. Und jetzt einfach nur in diesem Evolutionsparadigma gedacht, oder? Ist es nämlich gar keine dumme Idee, sich zu überlegen, was eigentlich in der Welt passiert und was es bedeutet, angepasst zu sein. Oder wir haben rasch so das Bild vom Höhlenmenschen und jetzt überlebt das Tier am besten mit den großen Klauen, den starken Zähnen, das tagelang hungern kann und dann ein schneller Jäger ist. Das ist ja oft so das Bild, was man hat. In diesen ganzen seltsam peinlichen TikTok- und Insta-Videos, wo es heißt, du musst ein Löwe werden und so Scheiß, ein Löwe macht nicht, ein Löwe macht das und sowas. Das sind ja diese Bilder am Schluss, die da dahinter stehen. Wenn man sich dann anschaut, was es tatsächlich bedeutet, unter Bedingungen, dass es menschliche Zivilisation gibt, Evolution zu denken für Tiere, dann haben die Haustiere natürlich eigentlich einen Riesensprung gemacht und stellen sie dar. Also es überleben sogar Meerschweinchen. Ich meine, wo sollten Meerschweinchen überleben, wenn nicht bei Menschen zu Hause?
Jetzt kommt wieder deine Meerschweinchen.
Ich habe einen Hund gekauft. Ich meine, dieser Hund, der würde nirgendwo irgendwas überleben.
Ja, aber das ist ja schon der Punkt. Das ist ja schon ein signifikanter Unterschied, ob der Mensch sich ein Haustier hält und dem Haustier Bedingungen schafft, die es selber nie schaffen könnte, dass selbst in der Arktis noch Menschen sich Katzen halten.
Ja.
Aber wenn es keine menschlichen Häuser, geheizten Häuser gäbe, dann würden die Katzen verenden.
Also ich bin ja voll bei dir. Ich will damit doch nur Gehlen stark machen mit der zweiten Natur. Oder wir sehen, gerade bei Tieren, die nicht wahnsinnig überlebensfähig wären, dass sie, indem sie von dieser zweiten Natur, die wir als Kultur ausgeprägt haben, als Menschen, profitieren und da Trittbrettfahrer sind. Oder eben sogar, wenn wir über den Mais nachdenken, plötzlich zu Evolutionsgewinnern werden. Also das sollte nur ein Bild sein dafür, wie stark das, was Kultur ist und was Gehlen die zweite Natur nennt, tatsächlich wirkt.
Ja. Das erinnert mich jetzt an dieses Tagebuch der Menschheit von Karel van Schaik. Da beschreibt er drei Naturen. Auch die erste Natur, die sich irgendwie in der Jäger- und Sammlerzeit entwickelt, und dann die zweite Natur, die er auch so in Kultur und Habitus definiert, und die dritte Natur dann die Vernunftnatur. So. Ja. Also er baut das nochmal aus, auch ganz, ganz stark im Rückgriff auf ein evolutionistisches Schema. Also für ihn ist auch ganz klar, er versucht das ja nachzuzeichnen, so diese ganze Evolutionsgeschichte, die dann eben bis zu diesem heutigen kulturell entwickelten und vernünftigen Menschen geführt hat. Und im Transhumanismus extrapoliert man das jetzt noch weiter in die Zukunft. Aber für mich, findest du nicht, da ist doch ein entscheidender Unterschied, ob ich sage, der Mensch ist in einer Entwicklung begriffen, und selbst wenn ich dieses evolutionistische Geschichtsbild einkaufe und sage, der Mensch wird sich immer weiterentwickeln, es ist doch noch ein Unterschied, dann zu sagen, und wir nehmen jetzt die Evolution selber in die Hand. Wir beschleunigen jetzt diesen Prozess oder wir kontrollieren ihn selber, da wird da nicht der Evolutionsgedanke auch ein Stück weit ad absurdum geführt, weil die biologische Evolution doch gerade darauf abhebt, dass eben durch Zufälligkeiten und durch lange geschichtliche Prozesse, die vielleicht teleologisch sind, im Sinne von zielgerichtet irgendwie, aber die ganz sicher nicht intentional sind, also da hat sich ja nicht irgendwie ein Vogel vorgenommen, jetzt irgendwie einen längeren Schnabel auszubilden, um tiefer in die Baumrinde eindringen zu können oder so, sondern das sind ja Prozesse, die über viele Tausende von Generationen hinweg dann sich entwickeln, und das ist ja, wir reden doch von etwas völlig anderem, wenn der Mensch sagt so, und jetzt habe ich erkannt, wir sind Teil einer Evolutionsgeschichte und jetzt nehmen wir das Ding selber in die Hand.
Ja, also grundsätzlich verstehe ich, was du meinst damit. Aber ich glaube, dass sie hier genau zeigen lässt, dass die Grenzen halt verschwimmen.
Ja.
Also der Transhumanismus, wenn ich es definieren müsste, wäre, dass die Kopplung von biologischer und kultureller Evolution durch menschliche Steuerung.
Ja.
Wir sind uns in der Biologie Evolution gewohnt als etwas, das sehr viele Fehler macht und ganz lange Zeit braucht, bis es vorwärts geht.
Trial and error.
Ja. Wir sind uns aber, wenn wir denselben Begriff Evolution auf Kultur anwenden, gewohnt, dass Dinge ganz rasch passieren können. dass es eruptive Innovationen gibt, die alles auf den Kopf stellen.
Ja.
Also Elektrifizierung, Möglichkeiten, die in der Medizin aufgekommen sind, die wirklich Leben verlängern, die ja nicht Teil sind einer biologischen Evolution, das finde ich ja so wichtig,
sondern einer kulturellen, ja,
einer Evolution dieser zweiten Natur,
ja,
also der Kultur, die enorm wirkmächtig sind und unser Leben prägen. Und der Transhumanismus, also so, das wäre jetzt meine These, wäre die Kopplung des biologischen Systems Mensch mit der bewussten Gestaltung dieser zweiten Natur.
Ja, ja. Ich sehe einfach ein Problem darin, dass der Transhumanismus ja selber in Anspruch zu nehmen scheint, jetzt quasi nicht nur einen quantitativen Sprung machen zu wollen, sondern einen qualitativen Sprung. Also wirklich so, das ist ja dieses Zitat, das ich gelesen habe, wenn die Affen von den Bäumen steigen, dann wird quasi, es gibt ja auch in der biologischen Evolutionstheorie diese Vorstellung dieser Sprünge, dass es dann plötzlich einen Sprung gibt und wie eine neue Art entsteht oder so. Und in diesem Sinne versuchen ja Transhumanisten auch, die Menschheit quasi zu einem Evolutionssprung, zu einem qualitativen Sprung zu veranlassen oder zu ihnen dazu zu verhelfen. Und da setzt ja dann oft auch die Kritik Transhumanismus ein, dass man sagt, ja, da wird aber dann das menschliche Wesen, die menschliche Natur verkehrt. Da wird irgendwie verneint, was der Mensch an sich ist. Dann sind wir ja nicht mehr wir selber, ja.
Ich bin nicht sicher, ob ich denselben Punkt meine wie du. Ich hätte eine ähnliche Kritik auch. Also dort, wo Transhumanismus jetzt auch eben in diesem zweiten Sinn, den wir ja durchaus für diskussionswürdig halten, wenn dieser Transhumanismus zu einem Heilsversprechen wird, dass da kein Tod mehr sein wird, etc., dann bin ich auch super skeptisch. Wenn es jetzt aber darum geht zu sagen, na ja, wir erhöhen eigentlich deine Freiheit, indem du selbst ein höheres Potenzial hast, dann würde ich zunächst mal sagen, na ja, logisch machen das Menschen. Also gesunde Menschen nehmen auch Ritalin zu sich, um besser lernen zu können und länger durchzuhalten. Und ich glaube, diese Art der Selbstoptimierung, die gehört zu mindestens unserer zweiten Natur seit jeher.
Ja.
Da bin ich überzeugt. Der andere Punkt, den ich jetzt eher kritisieren würde darin, ist, dass wir Evolution mit etwas sehr Individualistischem in Verbindung bringen. Dieser Transhumanismus, es klingt ja zunächst mal gut, also da wird jetzt die Menschheit quasi überstiegen, aber überstiegen wird ja eigentlich nicht die Menschheit, sondern überstiegen werden die Möglichkeiten einzelner superreicher Menschen, die sich Dinge implantieren lassen können und sich biochemisch und durch Robotik optimieren können.
Ja, ja. Und das
sind eher Übermenschen, die dann entstehen. Und das heißt, es wird auch Untermenschen geben, als dass da eine Gattung, eine Art oder eine Spezies oder whatever insgesamt weitergebracht wird.
Ja, also ich glaube, das ist eine berechtigte Kritik nach dem, was ich bis jetzt verstanden habe vom Transhumanismus. Und das lässt sich auch daran festmachen, dass natürlich die Vordenker und Vorreiter des Transhumanismus fast alle irgendwo im Silicon Valley sitzen, an der Spitze dieser ganzen Tech-Unternehmen. Da gibt es die unglaublichsten Futuristen und Zukunftsvisionäre, die da an Cutting-Edge-Forschungen dran sind und so. Aber da eben, es geht letztlich um Visionen, das Individuum über sich selbst hinauszuführen und diesen Übermenschen zu schaffen. Aber bis diese Technologie dann irgendwo im Kongo angekommen ist oder in Weißrussland oder keine Ahnung wo, das, also da ist ja dann auch auch diese Verehrung für Nietzsche als dem Vordenker transhumanistischen Gedankengutes macht mich an dieser Stelle dann ein bisschen skeptisch. Da denke ich, ja, also eben, da träumen einige von diesem Übermenschentum, von diesem Cyborg, dieser Cyborg-Existenz, dieser Fähigkeit, menschliche Begrenzungen hinter sich zu lassen und sich alles Mögliche merken zu können, viel leistungsfähiger zu sein. Ja, aber eben, dann werden doch wahrscheinlich Ungleichheiten verstärkt, die wir ja jetzt schon beobachten können zwischen einem Teil der Bevölkerung, der Menschheit, die eben die technologischen Errungenschaften nutzen und sich zu eigen machen können, und solche, die letztlich arbeiten, um uns diese Technik zu ermöglichen.
Ja, oder also dieses sozialkritische Argument kann man nicht einfach vom Tisch wischen. Ich würde einfach sagen, es gilt genauso für Verbrennungsmotoren, Eisenbahnen, ja. Internet, Elektrizität. Und es ist dann schon die Frage, ob das... Nehmen wir doch mal das Beispiel der Corona-Impfung. Oder? Mhm. Würde ich sagen, naja, die Corona-Impfung ist wirklich eine gute Sache. Und zwar ungeachtet dessen, wie sie weltweit verteilt und zugänglich gemacht worden ist. Das, was man kritisieren müsste, ist genau diese Verteilungsgerechtigkeit, die ganz offensichtlich gefehlt hat. Mhm. Und jetzt das übertragen aus einer ethischen Perspektive auf den Transhumanismus sagt jetzt mal zunächst für mich, dass das Problem nicht drin liegt, dass diese technologischen Möglichkeiten, diese kulturellen Errungenschaften noch nicht allen zugänglich sind, sondern das Problem könnte eher dann darin bestehen, dass diese Technologie sogar so eingesetzt werden könnte, dass sie gar nie für viele Menschen zugänglich wird.
Ja, ja. Aber ich finde das eine interessante Unterscheidung, weil mir auffällt, dass natürlich, so weit ich sehen kann, im Christentum ganz verschiedener Konfessionen dem Transhumanismus mit größter Vorsicht oder sogar verschärfter Ablehnung begegnet wird.
Ah, ja.
Ja, also ich habe jetzt von christlicher Seite noch kaum irgendwie ein enthusiastisches Statement gelesen, sich da mit den Transhumanisten zu verbünden oder auf den Zug aufzuspringen. Es ist so, offizielle Verlautbarungen sehen natürlich nicht nur in der Verteilgerechtigkeit ein Problem, sondern auch darin, in der grundsätzlichen Idee, dass der Mensch hier sein Wesen übersteigt, seine Grenzen nicht respektiert, irgendwo in eine Hybris verfällt und das Gefühl hat, er könne hier wie der Icarus gegen die Sonne fliegen und dann umso jäher aufschlagen. Und die Frage, also ich fände es eine interessante Frage, warum im Christentum eben, soweit ich es sehe, eine solche Skepsis herrscht, obwohl man jetzt den christlichen Glauben ja auch mit einem Gedanken der Veränderung, der sogar Vergöttlichung des Menschen verbinden könnte. Also das ist ja auch im Gedanken der Heiligung, der in den Paulusbriefen ganz zentral ist, ist doch dieser Impuls tief angelegt, der Mensch soll sich nicht einfach nur damit abfinden, wie er jetzt ist, sondern danach streben, dass er die Sünde überwindet, das wird dann in unterschiedlichen Bildern gefasst, aber bis hin zu, dass er auch gleich dem Bild Gottes gleichgestaltet wird. Gott Epheserbrief, glaube ich, Kapitel 2 oder so, wo es heißt, seid Nachahmer Gottes und so weiter. Also dieser Gedanke der Entwicklung des Menschen und sogar der Annäherung des Menschen an das Wesen Gottes ist tief im Christentum verwurzelt. Absolut. Da könnte man ja eigentlich sagen, super, die Transhumanisten helfen uns, dem näher zu kommen.
Ja, also und gerade der Calvinismus, der einen ganz, ganz großen Wert auf die Heiligung legt, wäre jetzt von dem her, wie ich mir das vorstelle, eigentlich sehr, sehr offen für eine solche Konzeption. Matthias Felder, mein Freund, hat das in seiner Dissertation untersucht. Also quasi die Frage von Self-Enhancement und Heiligung,
ja,
und
ja,
wie das
genau
zusammengeht. Das wäre interessant, da mal mit ihm auch drüber zu sprechen, was Was für mich so als Feedback jetzt von dir kommt, ist quasi, eigentlich gäbe es im Christentum sowas wie Heiligung. Mhm. Was, wenn ich dich jetzt recht verstehe, mindestens in der christlichen Bubble, in der du aufgewachsen bist, schon noch eine Rolle spielt.
Sehr oder? Stark, ja. Ja? Ja, ja.
Und trotzdem sagst du, naja, die können aber alle mit Transhumanismus gar nichts anfangen.
Ja. Also ich würde sagen,
was, es gibt zumindest, wo liegt der Grund?
Das eben, das fände ich spannend, darüber noch zu diskutieren.
Also man kann ja nur drüber spekulieren. Ein Grund könnte ja sein, dass man sagt, na ja, der Transhumanismus ist einfach die nächste Form menschlicher Hybris.
Ja.
Also der Mensch überschätzt sich wieder selbst, er will sein wie Gott. Es ist der Sündenfall, der da quasi wiederholt wird. Es ist der Turmbau zu Babel, etc.
Also, ja, ja.
Aber das funktioniert ja eigentlich nur, wenn man sagt, dass dieses ganze kulturelle Streben nach Verbesserung selbst schon immer verdächtig sein muss.
Ja, und diesen Impuls gibt es ja auch, dass man auch, wann war das, 90er, Nuller Jahre, wo diese Selbstverwirklichung so als Schlagwort um die Welt ging und der Mensch sich selber verwirklichen wollte, das wurde ja christlicherseits auch ganz oft mit sehr viel Häme oder auch Ablehnung belegt, weil man gesagt hat, ja, der Mensch im Zentrum, er will sich selber verwirklichen, er will sich selber optimieren und jetzt noch schlimmer, er will sich quasi, will nicht mal mehr seine physischen Begrenzungen akzeptieren, sondern über diese auch noch hinauswachsen und so. Das wird quasi eben in diesen Kontext gerückt. Ja, der Mensch stellt sich ins Zentrum und vergisst Gott dabei und überhebt sich über Gott oder versucht, selber Gott zu werden. Ich finde, ich kann dieser Kritik auch etwas abgewinnen. Ich find's einfach interessant, dass dabei meistens völlig aus dem Blick ist, dass es dieses Motiv der Vergöttlichung des Menschen ja auch im Christentum gibt. Also in der orthodoxen Kirche ist das ein Riesenthema. Theosis-Lehre ist tief verwurzelt und ist bis heute im orthodoxen Christentum eine ganz wichtige Denkfigur, dass Gott, also die Idee ist, Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch Gott wird oder göttlich wird. Ja.
Ja, also das ist übrigens auch in der protestantischen Tradition, oder? Ist das quasi die Zusammenfassung von Karl Barths Theologie überhaupt? Oder? Also, indem sich Gott erniedrigt, wird der Mensch erhöht.
Ja. Ja.
Nur ist dann die weitere Drehung, die man ja machen müsste, um jetzt Transhumanismus in dem Sinne schlecht zu finden, wäre ja die Umkehr des Satzes. Man muss dann quasi sagen, naja, indem der Mensch erhöht wird, wird Gott erniedrigt. Aber das ist ja genau das, was der Theosis-Gedanke oder die Theologie Karl Barths eben nicht meint.
Ja.
Sondern die sagt ja, das liegt alles auf der Seite von Gottes Handeln. Die Erhöhung durch seine Selbsterniedrigung.
Ja, ja. Also hier Verbindungen, Ähnlichkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten, fände ich eigentlich sehr wichtig. Ich kann das nur so ganz oberflächlich, würde ich jetzt sicher den Unterschied stark machen, dass natürlich im Transhumanismus, in dieser Self-Enhancement-Ideologie, natürlich der Mensch sich selbst über seine Grenzen hinausführt, während im Theosis-Gedanken natürlich Gott am Anfang steht, der sich dem Menschen hingibt und der Mensch, der sich quasi auch von Gott transformieren lässt. Also das ist schon mal formal, finde ich, ein Unterschied, ob es bei Gott anfängt. Im Philipper-Hymnus, der ja auch für die Theosis-Lehre ganz entscheidend ist, Gott erniedrigt sich selbst, ja. Gott entäußert sich selbst, das ist dieser Kenosis-Gedanke, Gott entleert sich selbst, oder? Das steht am Anfang und dann werden dem Menschen ganz neue Möglichkeiten zugespielt. Und beim Transhumanismus beginnt der Prozess beim Menschen, der sich selbst auf die neue Evolutionsstufe bringen wird. Und inhaltlich gibt es halt auch entscheidende Unterschiede, weil die Theosis-Lehre ja ausgeht von einem Gott, der um der Liebe zum Menschen willen sich zum Menschen macht. Und wenn der Mensch Gott gleichgestaltet wird, dann wird er eben dieser hingebungsvollen, entäußerten Liebe gleichgestaltet. Also das hat eine ganz andere inhaltliche, ja, auch ethische Komponente.
Das finde ich ein super Punkt, aber es bedeutet, die eigentliche Differenz liegt darin, dass Theosis ausgerichtet ist auf eine Gemeinschaft, die dadurch gestiftet und angetrieben wird. Während das mindestens die Art, wie du jetzt Transhumanismus beschrieben hast, so verstanden werden würde, dass sie sich nur auf die Steigerung eines Individuums und letztlich sogar auf die Unterscheidungsmöglichkeit dieses Individuums in einer Rangfolge gegenüber allen anderen Individuen beziehen würde.
Ja, oder dass man, vielleicht könnte man es auch so sagen, Theosis oder Heiligung zielt, lass mich es mal so versuchen, Transhumanismus zielt darauf, dass Wissen des Menschen, seine Erinnerungsvermögen zu maximieren. Und Heiligung, Theosis, zielt darauf, den Menschen weise zu machen. Und maximiertes Wissen und Weisheit ist nicht dasselbe. Oder Transhumanismus zielt darauf, die Fähigkeiten des Menschen zu maximieren. Ja. Aber maximierte Fähigkeiten bedeuten nicht notwendigerweise maximierte Wirksamkeit zum Wohle anderer. Oder Transhumanismus zielt darauf, den Menschen länger und schmerzfreier leben zu lassen. Aber ein längeres, schmerzfreieres Leben bedeutet nicht notwendigerweise ein besseres oder glücklicheres Leben. Also, das ist auch so ein, das hast du ja auch schon angedeutet, dieser Wunsch, das Wohlbefinden des Menschen und die Länge seines Lebens zu maximieren, da kann ja niemand gegen sein. Ja, bin ich ja auch nicht dagegen, aber ich finde das schon nochmal eine wichtige weitere Umdrehung zu sagen, ein längeres Leben mit weniger Schmerzen, größerem Wohlbefinden ist nicht notwendigerweise ein besseres Leben. Ich habe ja da mal drüber geschrieben, ob unter dem Stichwort glücklich und unglücklich, man darf mal unglücklich sein, und habe da die These stark gemacht, dass es auch, ich sage jetzt mal, dass es Biografien von Menschen gibt, wo man nicht auf den ersten Blick sagen würde, das war ein glückliches Leben, aber wo man ziemlich sicher sagen könnte, das war ein erfülltes oder ein sinnvolles Leben.
Oder vielleicht sogar ein gelungenes.
Ein gelungenes, ja.
Ich würde gerne unterscheiden, weil beim ersten Punkt, da bin ich voll bei dir. Also diese Idee des Memento Mori, also dass Wissen und Intelligenz nicht dasselbe ist wie Weisheit. Ja. Dass Weisheit ganz, ganz stark davon lebt, lehre uns bedenken, dass wir sterben werden. Ja. Das voll geschenkt. Das finde ich ganz gut. Da würde ich auch sagen, naja, also diese Art von transhumanistischen Utopien, die sagen wollen, da ist kein Tod mehr, da wäre ich sehr skeptisch. Jetzt auch aus theologischen Gründen. Den zweiten Punkt sehe ich ein bisschen anders wie du. Weil da würde ich sagen, naja, also schon diese alte WHO-Definition, die ja eigentlich Krankheit beschreiben sollte, man hat sich ja geweigert, Krankheit zu beschreiben und hat stattdessen beschrieben, was sie unter Gesundheit versteht. Und hat dann gesagt, naja, wir meinen damit ein Zustand des umfassenden körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht lediglich das Freisein von Krankheit und Schwäche.
Mhm. Ja.
Und jetzt in diesem Sinn nochmal drüber nachzudenken, was bedeuten jetzt diese Technologien, die in transhumanistischen Utopien dann vielleicht einsetzbar werden und zum Teil schon eingesetzt werden, für dieses Verständnis von Gesundheit und Krankheit? Mhm. Also erstens würde ich mal sagen, na ja, es kann gut sein, dass sich das, was wir als umfassenden körperlichen, geistigen und soziales Wohlbefinden verstehen, sich nochmal verschiebt, also sich steigert. Also, dass da quasi die Benchmark höher wird. Mhm. Auf der anderen Seite hilft aber die Definition auch, um zu sagen, naja, das, was ihr da tut, zielt eben nicht nur auf sowas wie körperliches oder geistiges Wohlbefinden ab, sondern funktioniert nur im Zusammenspiel mit sozialem Wohlbefinden. Also ich finde es eine sehr weise Definition, weil sie in diesem Dreieck eigentlich dein körperliches Empfinden, deinen geistigen Zustand und deine soziale Umwelt zugleich mitdenkt.
Mhm.
Und das wäre doch jetzt eigentlich interessant zu sagen, na ja, wie würde sich denn jetzt eine transhumanistische Utopie des Menschen oder ein Evolutionismus, der transhumanistisch angereichert ist, der aber in der Lage ist, zugleich das körperliche, das geistige und das soziale Wohlbefinden des Menschen im Blick zu haben. Und mit sozialem meine ich dann eben halt aller Menschen, eigentlich noch von der Idee des Reiches Gottes unterscheiden, was wir theologisch ja hochhalten und schätzen. Ist das dann wirklich noch der Endgegner? Oder ist das einfach eine säkularisierte Form einer Reich-Gottes-Idee? Also einer Idee, in der Menschen körperlich, geistig und sozial Wohlbefinden verspüren?
Also ich denke nicht, dass man es unter diesen Voraussetzungen dann noch irgendwie als Endgegner framen müsste oder als Antithese zu einer christlichen Zukunftsvision oder so. Es gibt ja auch christliche Denker, Teilhard de Chardin, der ein katholischer Theologe und Philosoph, der sich das zu eigen gemacht hat und einen ganz stark so christlich interpretierten Evolutionismus vertrat. Und der hat auch mitgedacht, technologische Entwicklungen, der würde jetzt auf jeden Fall sagen, die technologischen Errungenschaften, die dem Menschen auch weiterhelfen und ihn ein Stück weit erweitern, die können Teil sein einer Reich-Gottes-Vision quasi. Also das hätte er auch unterschrieben. Ja. Und ich bin dem auch nicht abgeneigt. Ich glaube einfach nicht, dass irgendeine theologisch verantwortliche Reich-Gottes-Vision aufgehen könnte in transhumanistischen Ideen, weil die Reich-Gottes-Vision ganz entscheidend eben von dieser Bewegung von Gott her, der sich dem Menschen annimmt, der ihm auch eine Würde gibt und der ihn befreit, der ihm neue Möglichkeiten schenkt, lebt und nicht von einem Menschen, der quasi qua Technik einfach seine Begrenzung überschreitet. Es kann sein, dass Menschen mit den richtigen Motiven und den richtigen Antrieben Technik zum Wohl der Menschheit nutzen und auch im Sinne einer von Gott gewirkten Veränderung dieser Welt nutzen. Das kann ich mir denken. Aber die Reich-Gottes-Idee lässt sich nicht durch transhumanistische technologische Erneuerungen ersetzen, quasi.
Nein, ersetzen wäre, glaube ich, wirklich falsch. Die Frage wäre nur, könnte es ein Instrument sein auf dem Weg dieses kooperativen Prozesses zwischen Gott und Mensch zum Reich Gottes?
Ja, also ich glaube schon, zumindest wenn man keinen qualitativen Unterschied macht zwischen bisherigen Entwicklungen und transhumanistischen Errungenschaften, sondern sagt, das ist ein Kontinuum. Dann müsste man sagen, ja, also Ärzte ohne Grenzen oder andere humanitäre Einrichtungen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass benachteiligte Menschen von mir aus schon nur die Brillen verteilen, dass Menschen, die schwer kurzsichtig oder weitsichtig sind, durch
oder
Brillen...
Oder Penicillin für
genau,
alle.
Genau, solche Errungenschaften. Und das ist doch Teil einer Reich-Gottes-Vision auch.
Da würden jetzt alle wieder sagen, okay Manu, aber das ist Medizin.
Ja, aber ich meine jetzt, wenn du die Brille nimmst,
ja,
die Brille ist ein Stück weit eine Erweiterung meiner selbst. Ohne Brille, ich wäre zutiefst lebensunfähig.
Nein, ich wollte also, gar nicht gegen dich sein. Ich wollte nur sagen, ich glaube, dass diese Unterscheidung zwischen Medizin und transhumanistischen Möglichkeiten eigentlich eine sehr künstliche ist.
Ja, es hat etwas Artifizielles. Oder es ist
oder du sagst
ein Kontinuum.
Selbstverständlich, ja. Naja, deine Brille, das ist etwas Äußeres, aber das ist, ich sag's jetzt etwas flapsig, auf der guten Seite. Jetzt frage ich mal weiter, du, wie ist das mit meinem Smartphone und Google Maps? Es verschafft mir unglaublich viel Orientierung. Gehört es jetzt zu mir oder ist es nur ein Tool, das gar nicht zu mir gehört? Immerhin gehört so sehr zu mir, dass ich jederzeit umkehren würde, wenn ich merken würde, ich habe das Handy nicht dabei. Also mein Smartphone nicht dabei. Also es gehört schon sehr stark zu mir.
Was
ist mit meiner Garmin Watch? Also, weißt du, so diese ganzen Dinge sind ja irgendwo alle auch in diesem Enhancement-Teil drin, ohne dass wir jetzt sagen würden, na ja, sie sind Medizin, aber trotzdem sind es doch sehr, sehr starke Hilfen, die wir in Anspruch nehmen.
Ja, und ein Stück weit kann man sagen, zwischen einer Brille, die mich handlungsfähig macht, die mir Arbeiten ermöglicht, die ich sonst als schwer kurzsichtiger Mensch irgendwie nicht tun könnte. Zwischen einer solchen Brille, eine Extension meiner selbst und einem Cyborg-Arm oder so, gibt es dann doch irgendwie nur noch graduelle Unterschiede. Ja. Die Frage ist, wie ist das dann, wenn man wirklich in Richtung Cyborg im Sinne von Machine Brain Interface und so, wenn dann Algorithmen meinen Alltag steuern, da bin ich jetzt vorsichtiger.
Ja, aber jetzt sagst du halt schon wieder steuern, oder? Du hast vorhin diesen Namen Dyer de Schachter ins Spiel gebracht. Und das ist ja eigentlich ganz interessant, weil der müsste ja eigentlich der super Vordenker sein von Transhumanismus. Sein ganzes Weltbild funktioniert ja so, dass er sagt, na ja, wir haben, ich mache es ein bisschen einfacher, quasi das Prinzip des Körpers, also der Materie, und wir haben ein Prinzip des Geistes, und die liegen zunächst mal auseinander, und die Geschichte führt dazu, dass die zusammenkommen.
Ja.
Könnte man sagen, ja, genau das ist der Cyborg. Oder also auf der Ebene des Menschen ist das der Cyborg. Ich wäre einfach immer vorsichtig damit, solche Neuerungen von Anfang an zu verteufeln. Ich sehe, dass dieses sozialkritische Argument wirklich wichtig ist. Ich finde es nur auch ein bisschen scheinheilig in einer Welt, wo so viele Menschen nicht mal grundlegende medizinische Versorgung haben. Und das liegt nicht daran, dass jetzt Menschen sich Google-Brillen kaufen oder die neue Apple-Brille. Das ist nicht der entscheidende Punkt, oder?
Ja, es ist keine Grundsatzkritik. Es ist eine Teilkritik, die man überwinden könnte mit flankierenden Maßnahmen. Es ist etwas, was längst Realität ist. Wir haben iPhones für 1.000 Euro und die werden irgendwo und das Kobalt dafür wird in Kongo von Kindern geschürft und so. Also da sind wir ja längst da. Das wäre auch eben ein bisschen ein scheinheiliges Argument, das jetzt nur auf Transhumanismus abzuschieben. Ja.
Lass uns mal in die Schlussrunde gehen und ein bisschen wieder auf den Boden der noch nicht ganz möglichen Realität ankommen. Ja. Nehmen wir jetzt mal an, du hättest unbegrenztes Budget, unbegrenzte Möglichkeiten und könntest so eine coole Cyborg-Operation an dir selbst durchführen. Was würdest du tun? Was wär der Eingriff, den Manu sich wünscht?
Ach, das sind nicht Fantasien, in denen ich mich üblicherweise ergehe, aber ja, also etwas, worunter ich schon wirklich leide, ist eine gewisse Vergesslichkeit oder die Tatsache, dass es Bücher gibt, die ich gelesen und eifrig unterstrichen habe und 10 Jahre später zur Hand nehme und denke, ach spannend, das muss ich auch mal lesen und dann aufschlage und merke, dass ich die intensiv bearbeitet habe, ohne noch 2 Sätze sagen zu können zu diesen Büchern. Mir ist es ja sogar passiert, dass ich Texte gelesen habe, die ich auf meinem Rechner gefunden habe und die unglaublich inspirierend fand, bis ich gemerkt habe, dass ich sie selber verfasst habe, ja. Also das ist etwas, wenn man da etwas nachbessern könnte, das würde ich also gerne in Anspruch nehmen.
Man kann aber sagen, ein Self-Care-Problem hast du nicht. fände ich auch spannend. Ich hätte gerne so einen Schalter, wo ich quasi mein Bewusstsein switchen kann. Also wo ich wie Dinge nicht miterleben muss. Ich meine damit zum Beispiel das Ausfüllen der Steuererklärung.
Ah ja.
Ich verstehe, dass ich es tun muss, aber ich möchte nicht dabei sein. oder sowas wie, früher musste ich manchmal Arbeitszeit erfassen. Ich meine, du hast mich ja da manchmal gesehen.
Ja.
Da ging es mir so schlecht.
Ja.
Und ich fände es so cool, wenn ich das einfach abtrennen könnte von meinem Bewusstsein, aber das dann ganz pflichtbewusst trotzdem tun könnte, ohne davon Schaden zu nehmen, seelisch. Ja.
So der Autopilot.
Wenn es so einen Kippschalter gäbe, den würde ich sofort nehmen.
Ach ja, das war doch jetzt eine sehr, sehr anregende und inspirierende Folge. Und also schreibt uns doch, was ihr tun würdet, in welcher Art ihr die Zukunftsvisionen von Transhumanisten gerne mal euch einverleiben würdet und was ihr überhaupt zu dieser ganzen Geschichte denkt. Wir freuen uns, mit euch im Austausch zu bleiben und hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Tschüss zusammen. RevLab.